herzliche Begrüßung. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen hier ins Benehmen setzen mit den Mikros. Wenn irgendjemand mich nicht hört, möchte er das bitte sagen. Vielleicht mal es von vorne benutzen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe schon viel gehört von diesen Bibeltagen und bin nun dankbar, auch mal selber mitmachen zu dürfen. Schurken, Egoisten, Gottesmänner, die Könige Israels, unsere Zeitgenossen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Eine U-Bahn-Station in Washington, D.C. An einem Morgen im Januar holt ein Geiger sein Instrument aus dem Kasten, so ähnlich wie die wir hier gesehen haben. Das ist eine wunderbare Form der Begleitung. Er spielt dort zunächst 6 wunderbare Stücke von Johann Sebastian Bach. Darauf hoffen wir später auch noch. In einer knappen Stunde kommen 2000 Menschen dort vorbei. Die meisten wahrscheinlich auf dem Weg zu ihrer Arbeit. Nach 3 Minuten bemerkt ein erster Passant die Musik. Nach 3 Minuten. Er verzögert seine Schritte für ein paar Sekunden, um dann schnell den Gang zur Arbeit fortzusetzen. 4 Minuten später, der Musiker bekommt seinen ersten Dollar. Eine Frau wirft ihn in den Geigenkasten, das können wir also auch noch praktizieren, jedoch ohne ihr Tempo zu verringern. 6 Minuten später, ein junger Mann lehnt sich gegen die Wand, um zuzuhören, sieht dann aber auf seine Uhr und setzt seinen Weg fort. 10 Minuten später, ein 3-jähriger Junge bleibt stehen, die Mutter zieht ihn fort, er bleibt erneut stehen, die Mutter treibt ihn an. Mehrere Kinder verhalten sich so, aber alle Eltern ausnahmslos treiben die Kinder weiter. Bilanz nach 45 Minuten, in denen der Musiker nonstop spielte. Nur 6 Menschen bleiben stehen und hören kurze Zeit zu. Circa 20 geben Geld und gehen im gleichen Tempo weiter. Gesamteinnahme in diesen Minuten, in diesen 45 Minuten, $32. Nach einer Stunde beendet der Musiker seine Darbietung. Es ist wieder still. Niemand applaudiert. Was offensichtlich keiner mitbekam, der Mann spielte eines der kompliziertesten Violinstücke von Johann Sebastian Bach auf einer Violine, die allein $3.5 Millionen wert ist. Bei dem Musiker handelt es sich um Joshua Bell, einen der berühmtesten Violinisten der Gegenwart. 2 Tage vorher hatte er in Boston vor ausverkauftem Hause gespielt. Die Eintrittskarten hatten einen Durchschnittspreis von $100 pro Ticket. Und hier in der U-Bahn-Station spielte Joshua Bell inkognito, versteckt hinter einer großen Mütze, und die meisten liefen einfach vorbei. Auftraggeber dieses Experiments war die Washington Post, und ihr Fazit lautete: Wenn wir nicht einmal Zeit finden, um einen der besten Geiger auf einem der teuersten Instrumente eines der schwierigsten Stücke von Bach spielen zu hören, wenn wir dafür nicht einmal Zeit finden, wie viele andere Gelegenheiten verpassen wir sonst? Wenn wir so durch unser Leben hasten, wie viel Wichtiges übersehen wir, ohne uns richtig darum zu kümmern? Und an diesen Geiger musste ich denken, als ich begann, mich einzuarbeiten in die Berichte über die Könige Israels. Auch in der Bibel gibt es viele Schätze, die wir ganz leicht überlesen können. Wir lassen sie weitgehend links liegen, wir schauen vielleicht mal im Vorbeigehen so rein, aber wir studieren sie nicht wirklich, sie kommen in den Predigten kaum vor. Und wie viel können wir da verpassen? Diese Texte mit ihren Schätzen, sie liegen bereit zwischen 2 Buchdeckeln. Sie stehen uns gratis zur Verfügung. Keine $100 Eintritt. Gott möchte sie uns so gern aufschließen durch seinen Heiligen Geist. Wir müssen nur stehen bleiben, uns Zeit nehmen, aufschlagen und sie studieren. Und wie viel könnte Gott uns da zeigen? Das ist die Chance dieser 2 Tage. Zu diesen Berichten, die man so leicht übersehen kann in der Bibel, gehören eben auch die Berichte über die Könige Israels. Aufgeschrieben in den Königsbüchern und in den Chronikbüchern, Parallelberichte, die sich wunderbar ergänzen. Nun gut, einige herausgehobene Exemplare wie David oder Salomo, die sind uns vielleicht bekannt, aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Auch von den übrigen, von allen, die hier beschrieben wird, gilt, was Paulus in Römer 15, Vers 4 über das Alte Testament sagt. Was zuvor geschrieben ist, Römer 15, Vers 4, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Und so wollen wir uns nun in diesen beiden Tagen an diese Könige heranwagen. Natürlich auszugsweise. 6 Predigten sind nicht viel, aber immerhin 6 Predigten. Diese erste soll einen gewissen Überblick erstmal geben über die Fragestellung. Die Lebensgeschichten dieser Männer, ihre Karrieren, die Hintergründe ihres Erfolges oder ihres Scheiterns, das alles werden wir versuchen in den Blick zu bekommen, ein Gefühl dafür zu bekommen. Schurken, Egoisten, Gottesmänner. Und immer mit dieser Perspektive von Römer 15, Vers 4. Das ist für uns geschrieben. Und heute Morgen beginnen wir mit dem ersten König, mit dem König Saul. Und dazu müssen wir uns kurz nochmal klar machen, in welcher Phase von Israels Geschichte er die Bühne betreten hat. Abraham, circa 2000 vor Christus, nur dass wir so die grobe Einordnung haben. Dann ging es ja weiter mit Isaak und Jakob, dessen 12 Söhnen, bis dann schließlich durch Josefs Mithilfe das Volk Israel Zuflucht in Ägypten findet. Und dann dort die Knechtschaft, circa 400 Jahre. Und dann beauftragt Gott den Mose, der das Volk aus Ägypten herausführt ins Land Kanaan, circa 1440 vor Christus. Mose übergibt schließlich an Josua. Unter seiner Leitung wird etwa 1400 vor Christus die Landnahme bewältigt. Sie marschieren ein, das Volk breitet sich aus im Land Kanaan. Und dann geht die Leitung des Volkes über in die Hände der sogenannten Richter. Viele dieser Figuren sind uns bekannt. Simson, Gideon, Jephthah. Und der letzte in der Reihe dieser Richter, die Heerführer sind, Richter, Orientierungsgrößen, mehr oder weniger, der letzte in dieser Reihe ist Samuel. Samuel, ca. 1050 vor Christus, Richter und zugleich Prophet. Und wir wissen, Samuel war ein treuer Bote Gottes. Er war auch militärisch durchaus erfolgreich, um sein Volk zu schützen. Er errang etwa viele Erfolge gegen die Philister. Und dennoch baut sich zu seiner Zeit im Land eine eigenartige Stimmung auf. Wir wollen einen eigenen König, wie die Heidenvölker um uns herum. Bis dahin war Israel ja eine Theokratie gewesen, also eine Gottesherrschaft. Gott herrscht als König über Israel. Gott lässt Israel gegen seine Feinde bestehen. Gott bevollmächtigt einzelne Richter. Und es hat immer mal wieder Bestrebungen gegeben, wir wollen auch so einen König haben, wie wir es von den weltlichen Völkern um uns herum kennen. Aber jetzt kippt die Stimmung. Und leider war Samuel daran nicht ganz schuldlos. Wenn ihr 1. Samuel 8 aufschlagt, das ist das Kapitel, das uns in den nächsten Minuten besonders beschäftigen wird. 1. Samuel 8, er war leider am Kippen dieser Stimmung nicht ganz schuldlos. 1. Samuel 8 von Anfang an. Als aber Samuel alt geworden war, das ist so schön, wenn eine ganze Halle voll Bibelblätter raschelt. Das ist ein herrliches Gefühl für den, der hier oben steht. Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia und sie waren Richter zu Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen. Sie haben sich nicht bewährt, sondern, so steht hier, sie suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke, also sie waren bestechlich, heißt das, und sie beugten das Recht. Sie folgen nicht den Fußstapfen ihres Vaters. Und die Ältesten fordern zu Recht eine andere Lösung. Vers 4. Da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte. Und jetzt kommt die Begründung: wie ihn alle Heiden haben. Bestimmt haben Samuels missratene Söhne die Leute an Samuels Vorgänger erinnert, an den Priester Eli. Der hatte ganz ähnliche Schwierigkeiten mit seinem Nachwuchs. Seine Söhne waren auch schrecklich missraten. So nach dem Motto: Pfarrers Kinder, Müllers Kühe, geraten selten oder nie. Und zu dieser inneren Schwäche, zu dieser Korruptheit der handelnden Leute kommt noch etwas anderes hinzu, nämlich die äußere Bedrohung durch die militärische Stärke der Philister in jener Zeit. Also es ist gewissermaßen die Fäulnis von innen und der Druck von außen. Und die Ältesten machen sich Sorgen, berechtigte Sorgen, allerdings mischt sich ihre Sorge mit einem falschen Motiv. Man nimmt sich die Heiden zum Vorbild. Ihr habt das hier schon in Vers 5 gehört. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Und genauso findet ihr das am Ende des Kapitels nochmal in Vers 19. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen: Nein, ein König soll über uns sein, dass auch wir seien wie alle Heiden, dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Das ist dieses fragwürdige Motiv. Wie die Heiden. Wir wollen uns den Völkern annähern. Wir wollen nicht länger Theokratie sein. Wir wollen nicht länger in dieser völligen Abhängigkeit von Gott leben. Wir wollen nicht mehr diese Sonderstellung als Gottes Volk. Wir wollen einen König wie die Heiden. Ihr Lieben, es ist immer wieder tragisch zu sehen, worin Völker ihr Heil suchen, ihren Schutz, ihre Perspektive für die Zukunft. Worauf verlässt sich ein Volk? Auf die Suche nach dem starken Mann? Auf heidnische Philosophien? Gewiss, Deutschland ist kein christliches Land. Aber als im März 2012 der neue Bundespräsident sein Amt eintrat, der in seinem früheren Leben ja immerhin mal Pfarrer gewesen war, wäre es da nicht denkbar gewesen, dass er daran hätte erinnern können, dass das sogenannte Abendland immer dann gut fuhr, wenn es sich für seine Ethik, wenn es sich für seine Werte auf die biblischen Gebote bezogen hat? Das hat er leider nicht gesagt. Er hat die 68er-Bewegung gelobt, den Neomarxismus, der bekanntlich alles versucht hat, um die christliche Prägung unserer Kultur auszumerzen. Er hat das Glaubenssystem der Aufklärung beschworen, die den Menschen und seinen Verstand zum Maß aller Dinge erklärt. Vielen Dank, das ist. Hätte er nicht auch einen Satz sagen können über die Bedeutung der christlichen Ethik, etwa für unser Grundgesetz? Israel tut alles, um die Unterschiede zwischen sich und den Heiden zu verwischen, um seine göttliche Prägung gewissermaßen abzustreifen. Und Samuel fühlt sich zu Recht tiefst betroffen. Er hatte ja dem Volk jahrelang treu gedient. Und schaut hin, er reagiert genau richtig. Da steht in Vers 6, das missfiel Samuel, dass sie sagten: Gib uns einen König, der über uns richtete. Und er macht auch genau das Richtige. Er betete zum Herrn. Und Gott tröstet ihn. Ob das sehr beruhigend für Samuel war, weiß ich nicht. Gott sagt nämlich in Vers 7, der Herr aber sprach zu Salomo: Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Sie tun dir, wie sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, da sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. So gehorche nun ihrer Stimme, doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Inwiefern richtet sich dieser Wunsch gegen Gott selbst? Sie haben ihm nicht mehr als König voll vertraut. Sie wollten lieber sichtbare Machtmittel. Und sie waren bereit dafür, diese einzigartige Stellung und Konstitution Israels als Volk Gottes aufs Spiel zu setzen. Das ist tragisch. Sie wollen lieber einen sichtbaren König mit begrenzter Macht als einen unsichtbaren König mit unbegrenzter Macht. Sie wollen lieber einen sichtbaren König mit begrenzter Macht als einen unsichtbaren König mit unbegrenzter Macht. Und Gott warnt sie ein letztes Mal vor dieser Reform, die eigentlich ein Umsturz ist. Und er lässt sie durch Samuel erinnern an den hohen Preis, den sie als Volk und als Einzelne werden zahlen müssen. Und das könnt ihr dann ab Vers 10 lesen. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn, das von ihm ein König forderte, das wird des Königs Recht sein. Und dann kommen die einzelnen Bedingungen. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und seine Gespanne, dass sie vor seinem Wagen herlaufen. Vers 13. Eure Töchter wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgürten wird er nehmen und seinen Großen geben und so weiter und so weiter. Aber sie lassen sich nicht mehr aufhalten auf diesem Weg. Sie haben sich inzwischen so in diesen Gedanken verrannt. Ein König muss her, um jeden Preis, um jeden Preis. Und wir wissen das, wenn wir uns verrannt haben, dann prallen alle Argumente an uns ab, wie Regentropfen an einem Ostfriesenherz. Und was macht Gott? Es ist schön, dass man auch im Saarland weiß, was ein Ostfriesenherz ist. Was macht Gott? Er gibt ihnen ihren Willen. Vers 7, gehorche der Stimme des Volks. Gehorche der Stimme des Volks. Und in Vers 22 noch einmal, der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche ihrer Stimme und mache ihnen einen König. Das kann passieren. Wenn wir absolut nicht hören wollen, dann kann es passieren, dass Gott uns unseren Willen gibt. Warum macht er das? Er macht es einmal, weil es zu seiner Pädagogik gehört. Und er hat es dann dem Volk Israel später durch Hosea auch nochmal ausrichten und erklären lassen. Hosea 13, ab Vers 9. Israel, du bringst dich ins Unglück, denn dein Heil steht allein bei mir. Wo ist dein König, der dir helfen kann in allen deinen Städten? Und deine Richter, von denen du sagtest, gib mir einen König und Obere? Ich gebe dir Könige in meinem Zorn und ich will sie dir nehmen in meinem Grimm. Israel muss lernen, wohin seine eigenwilligen Wege führen. Gott gibt ihnen diesen König. Und er wird ihnen dann später durch Jeremia Folgendes ausrichten lassen. Jeremia 2, Vers 19. Und du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen und von jeher deine Bande zerrissen und gesagt, ich will nicht unterworfen sein. Das ist Gottes Pädagogik. Er sagt, gut, du willst diesen Weg unbedingt umgehen. Aber es waltet hier zugleich Gottes Erbarmen. Gott will sein Volk selbst auf diesem selbstgewählten Weg nicht allein lassen. Und da müssen wir sagen, welche tiefe Geduld unseres Gottes beweist sich hier. In 1. Samuel 12, ab Vers 20. Ach, und es zeigt doch, wie sehr Samuel sich wirklich unter Gottes Hand beugt, dass Gott ihm diese Ruhe schenkt, das jetzt zu sagen, nachdem er im Grunde genommen es nicht ausgehalten hat, dass das Volk sich so gegen Gott entscheidet. 1. Samuel 12, ab Vers 20, Samuel aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, ihr habt zwar all das Unrecht getan, doch weicht nicht vom Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen. Er hätte sagen können, dient dem Herrn wenigstens jetzt von ganzem Herzen und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, denn sie nützen nicht und können nicht erretten, weil sie nichtig sind. Der Herr verstößt sein Volk nicht um seines großen Namens willen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Und wir lassen uns von diesem Gequäke da gar nicht ablenken. Welch tiefe Geduld beweist Gott hier? Und Gott geht diesen Weg so weit mit, dass er sogar selbst den König aussucht. Überlegt das mal. Und damit gibt er ihm und dem Volk eine große Chance zur Bewährung. Und jetzt tritt nun Saul auf die Bühne. Und wenn man sein Leben überschreiben will, seinen Dienst als König, dann können wir ihn unter das Motto stellen, vom Hoffnungsträger zum hoffnungslosen Fall. Er hat die Ehre und er hat gleichzeitig die Last, der erste offizielle König Israels zu werden. Und wenn man seine Karriere überblicken will, dann bietet es sich an, dieses Königtum Sauls in drei große Akte, in drei große Kapitel einzuteilen. Das erste Kapitel lautet verheißungsvoller Anfang. Verheißungsvoller Anfang, das ist das erste Kapitel. Eine Schlagzeile für seinen Amtsantritt könnte lauten: vom Außenseiter zum Hoffnungsträger. Die Einzelheiten seiner Berufung, viele von euch werden das kennen, ergeben eine schöne Geschichte. 1. Samuel 9, er sucht im Auftrag seines Vaters einige entlaufene Eselinnen und Gott gebraucht das, um Saul mit Samuel zusammenzubringen. Und dann hält Gott seine Hand über diesem Weg. Die öffentliche Einsetzung durch das Losverfahren in Mizpah, 1. Samuel 10, ab Vers 17. Und die Zusage, Gott ist mit dir. Und Saul legt dann einen richtig guten Start hin. Er reagiert demütig, er reagiert bescheiden auf die große Aufgabe. In Kapitel 9, als er davon erfährt, sagt er in Vers 21, bin ich nicht ein Benjaminiter und aus einem der kleinsten Stämme Israels und ist nicht mein Geschlecht das geringste unter allen Geschlechtern des Stammes Benjamin? Warum sagst du mir solches? 1. Samuel 9, 21. Und dann kurze Zeit danach, als einige Kritiker sich über ihn lustig machen, das ist übrigens eine gute Anregung, die kann man immer mal wieder auch für sich selbst anwenden, als einige Kritiker sich über ihn lustig machen, heißt es hier in Kapitel 10, 27, aber er tat, als hörte er es nicht. Das nenne ich souverän. Und dann schenkt Gott ihm auch seine ersten militärischen Erfolge gegen die Ammoniter, das ist Kapitel 11, er sammelt die Leute, um das Land zu verteidigen, er übt Milde mit den Kritikern, die im Nachhinein durch seinen Sieg quasi der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Kapitel 11, 12 und 13, da sprach das Volk zu Samuel, wer sind die, die da gesagt haben, sollte Saul über uns herrschen? Gebt sie her, die Männer, dass wir sie töten. Jetzt könnte er so richtig über seine Gegner triumphieren. Und was macht er? Vers 13, Saul aber sprach, es soll an diesem Tage niemand sterben, denn der Herr hat heute Heil gegeben in Israel. Er wird eindrucksvoll in seinem Amt bestätigt und dann bekommt er die volle geistliche Unterstützung durch Samuel. Es ist alles auf bestem Wege. Ein verheißungsvoller Anfang. Und ihr Lieben, wie viele Dienste im Reiche Gottes haben so begonnen? Die ersten Kämpfe sind in der Regel nicht die schwersten. Wenn ein Missionswerk beginnt, wenn eine Gemeinde startet, die ersten Kämpfe sind in der Regel nicht die schwersten. Die Begeisterung ist noch frisch, das Feuer brennt. Aber wenn ein Dienst dann erstmal angelaufen ist, dann kommen die ersten Bewährungsproben. Dann kommt es darauf an, dass wir die lange Strecke gehen. Dann kommt es darauf an, dass wir treu bleiben. Denkt an Abraham, der hat durchgehalten bis zur Zielgerade. Und auf diesem langen Weg ist es wichtig, dass wir jeden Tag wieder neu unter die Führung des Herrn stellen. Dass wir uns an jedem Tag wieder neu bewusst machen, wir leben unter seinem offenen Himmel. Wir leben in der Verantwortung vor ihm. Wir werden getragen von ihm, aber wir sind auch ihm verantwortlich für jede Stunde unseres Lebens. Und dann kommt die erste Krise, von der wir hier erfahren. Nach den ersten zwei Jahren im Amt, Kapitel 13, Vers 2, Auseinandersetzung mit den Philistern mal wieder. Er erwählte sich 3000 Mann aus Israel, 2000 waren mit Saul in Michmas und auf dem Gebirge von Bethel und 1000 mit Jonathan zu Gibea in Benjamin. Das übrige Volk aber entließ er einen jeden in sein Zelt. Die erste große Schlacht gegen die Philister in der Amtszeit Sauls. Und angesichts der militärischen Überlegenheit des Gegners macht sich Angst breit im Lager Israels. Und Sauls Leute wollen zurückweichen. Und dann lesen wir in Vers 8. Da wartete er 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Sie wollen dort einen Gottesdienst feiern. Es gab eine ganz klare Absprache zwischen Saul und Samuel. Am 7. Tag würde der geistliche Leiter Israels kommen, um das Opfer dort zu bringen. Und der 7. Tag ist da und Samuel noch nicht.
jetzt gibt es ein großes Schreien hier. Okay. Der siebte Tag ist da und Samuel noch nicht. Und da will Saul den Druck nicht länger aushalten. Und er reißt die Sache an sich. Und das ist eindeutig gegen Gottes erklärten Willen. Und in diesem Moment, ihr Lieben, da beginnt das traurige zweite Kapitel von Sauls Geschichte. Zumindest wird es in diesem Moment sichtbar. Und das zweite Kapitel lautet: verhängnisvolle Entscheidungen. Erstens verheißungsvoller Anfang und zweitens verhängnisvolle Entscheidungen. Hier gehen sie los. Seht in Vers 8, was er tut, als sie beginnen wegzulaufen. Da sprach er: bringt mir her das Brandopfer und das Dankopfer. Und er brachte das Brandopfer da. Und als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Und da ging Saul ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach: was hast du getan? Saul antwortete: ich sah das Volk, das von mir wegzulaufen begann, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich: nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal, und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. Samuel aber sprach zu Saul: du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel, für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Und so geht es nun weiter. Der Eingriff in ein fremdes Amt. Und im nächsten Kapitel, dann folgt gleich diese unvernünftige Regelung, Vers 24, da hat ihn auch niemand dazu autorisiert, von Gottes Seite her, das so zu ordnen. Als die Männer Israels in Bedrängnis kamen, 14:24, an jenem Tage, blickte Saul das Volk mit seinem Fluch und schwor: verflucht sei jedermann, der etwas isst, bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden räche. Da aß das ganze Volk nichts. Und das sollte nochmal verhängnisvoll werden für seinen Sohn, diese Situation. Und dann nochmal ein Lichtblick in Kapitel 14, Jonathan. Jonathan, Sauls Sohn. Und dieser Jonathan, der erweist sich als ein charaktervoller, klarer, frommer, entschiedener junger Mann. Und das wird ja auch später zu dieser speziellen Freundschaft mit David führen. Und Leute, überlegt mal, welche Tragik. Sauls Sohn Jonathan geht einen guten Weg. Ganz anders als die Söhne von Eli und die Söhne von Samuel. Sauls Sohn Jonathan geht einen guten Weg. Aber während sich Eli und Samuel ihren missratenen Söhnen gegenüber viel zu nachgiebig verhalten, wird Saul sich gegenüber seinem prächtigen Sohn hart, lieblos und illoyal verhalten. Was für eine Tragik. Offensichtlich sind diese Vater-Sohn-Verhältnisse im Alten Testament sehr, sehr gefährdet. Und umgekehrt kann man sagen, wie viel Segen liegt da drauf? Wie viel Segen liegt da drauf, wenn Vater und Sohn sich verstehen und lieben und Hand in Hand ihren Dienst für den Herrn tun können? Wir denken vielleicht an Abraham und sein gutes Verhältnis zu Isaak, an seine Fürsorge für die nächste Generation.
Entschuldige, ganz kurz, aber draus stört ein Auto, das muss weggefahren werden gleich, das parkt falsch. Saarbrücken Theodor 1714. Saarbrücken Theodor 1714, bitte wegfahren.
So. Entschuldigung. Das nenne ich mal spontan. Also, gut, also, der Fahrer hat es gehört, er wird sich offensichtlich nicht in diesem Raum befinden, der ist schon geflüchtet, okay. Abrahams Fürsorge für Isaak. Wie anders ist das hier? Und Leute, ihr müsst das jetzt bedenken. Seit Kapitel 13 steht diese traurige Ankündigung über der Amtsführung von Saul. Kapitel 13, Vers 14. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Und keine echte Buße. Und mit jeder weiteren Entscheidung, die dann kommt, das können wir jetzt nicht im Einzelnen studieren, aber lest das bitte. Diese Tage sind ja gedacht,
dazu, euch ein paar Schneisen durch diese Texte hindurchzuschlagen, in der Hoffnung, dass ihr dann selber weiter in diesen Texten wühlt und arbeitet. Und mit jeder Entscheidung von jetzt an treibt Saul sich immer tiefer in die Krise und in die Schuld hinein. Und dann Kapitel 15, endlich wieder mal ein Erfolgserlebnis, der Kampf gegen die Amalekiter. Alles geht gut, bis Saul dann diese nächste verhängnisvolle Entscheidung trifft. Kapitel 15, Vers 9. Kapitel 15, Vers 9. Aber Saul und das Volk verschonten Agag, also den Führer der Amalekiter, und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken, obwohl Gott das angeordnet hatte. Man verschont den König und bewahrt ihm einen Teil der Beute. Und Samuel erfährt davon und Samuel ist erschüttert und Samuel ist verzweifelt und Samuel schreit die ganze Nacht zu Gott. Vers 10, 15, Vers 10, da geschah das Herrn Wort zu Samuel: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Darüber wurde Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und am nächsten Morgen macht er sich auf den Weg, um Saul mit Gottes Urteil zu konfrontieren. Und jetzt schaut euch mal die Unverfrorenheit von Saul in dieser Situation an. Der tut so, als sei alles in bester Ordnung. Vers 13, 15, 13. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Herrn Wort erfüllt. Und Samuel antwortet mit einer deutlichen Analyse der Situation. Er sagt: Und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt? Und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Und Saul sprach: Von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder. Das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn zu opfern und deinem Gott. Und an dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Wie reagiert Saul hier? Ganz typisch. Er schiebt die Schuld erstmal auf andere. Nicht er hat die Verantwortung, das Volk hat es gemacht. Ja, Vers 15, das Volk. Und dann nochmal in Vers 21, aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder. Und dann nochmal Vers 24 am Ende. Denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Aber du bist König, Saul. Und dann macht er so oberflächliche Zugeständnisse. Am Anfang von Vers 24, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe, ja. Aber er zeigt keine echte Reue, keine echte Reue. Denn er sagt einerseits, ich habe gesündigt, das ist so diese typische Ja-Aber-Methode. Und dann hat er gesagt: Und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Ja, aber. Unser Sohn Lukas hat mich neulich daran erinnert, dass wir den Kindern, als sie klein waren, gesagt hätten: Wenn man sich entschuldigt und dann gleich ein Aber hinzufügt, ist es keine Entschuldigung. Und genauso ist es hier. Ja, aber. Und in Vers 30 nochmal: Saul aber sprach, ich habe gesündigt, aber ehre doch mich jetzt vor den Ältesten meines Volkes. Ja, aber. Und damit wird ganz klar, er sieht seine Schuld vor Gott überhaupt nicht ein. Es tut ihm überhaupt nicht leid, dass er Gott betrübt hat. Dieses Sündeneingeständnis ist nicht mehr als ein Lippenbekenntnis. Und dann soll es wieder weitergehen. Und so viele verhängnisvolle Entscheidungen. Und ihr Lieben, sie folgen alle, soweit ich das sehen kann, einem Grundmuster. Und dieses Grundmuster ist Eigensinn und Eigenwille. Eigensinn und Eigenwille. Wir finden bei Saul keine wirkliche Hingabe an den Herrn. Wir finden bei ihm keine wirkliche Bereitschaft, echt umzukehren und um Vergebung zu flehen. Und darum ist sein Königtum, darum ist seine Präsidentschaft nicht mehr zu retten. Okay, insgesamt kam er auf eine relativ lange Amtszeit von 40 Jahren etwa, aber die Verheißung ist weg, der Schmelz ist weg, der Segen ist weg. Und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es zu spät ist, um noch umzukehren. Das ist dann der Point of No Return. Der Punkt, hinter dem man nicht mehr zurückkommt. Für Samuel gibt es dann wieder einen Hoffnungsschimmer ab Kapitel 16. Dann kommt nämlich David in den Blick, den Gott von jetzt an schrittweise auf dieses Amt vorbereitet. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Und Saul,
Saul tut alles, was in seinen Kräften steht, um den potenziellen Nachfolger, um den, der da gewissermaßen in den Startlöchern sich bewegt, um den zur Strecke zu bringen. Und dann damit auch seinen eigenen Sohn letztlich. Im Grunde genommen war David, wenn wir das uns klar machen, David in seiner aufrichtigen Gottesfurcht, war dieser David nochmal eine Chance für Saul. Aber das, was ihm zum Segen hätte werden können, dass da nochmal ein Mann war, der Gott ernst nahm, das bereitet dem Saul nur noch ein schlechtes Gewissen, Neidgefühle, Konkurrenzdruck, weil er seinen Eigenwillen nicht aufgeben will, weil er das nicht loslassen will. Er ist ein Sklave seines Gefangenseins in sich selbst. Damit hat Martin Luther mal sehr treffend den Menschen ohne Jesus beschrieben. Er hat gesagt, der Mensch ist ein Homo incurvatus in se ipse. Der Mensch ist in sich selbst verdreht und verkrümmt und er kommt aus dieser Verkrümmung und Verdrehung nicht heraus. Er sucht immer sich selbst und seine eigene Befriedigung und seine eigene Bestätigung und seine eigene Absicherung. Der Homo incurvatus in se ipse. Einer unserer Professoren, der versucht das zu malen, dann an der Tafel, damals gab es ja auch in Hörsälen noch Tafeln, der hat immer so einen Kreis gemalt, der dann immer mehr in sich selbst sich zu einem Klumpen verdickte gewissermaßen. Will ich nie vergessen. Und ich denke, darum war es auch problematisch, einfach nochmal kurz zurückerinnert an den März 2012, als die programmatische Antrittsansprache des neuen Bundespräsidenten dahinein mündete, dass er die Bürger bat, dass wir uns selbst mehr Vertrauen schenken sollten. Wir sollten uns selbst mehr vertrauen. Er hätte uns besser geraten, mehr auf Gott zu vertrauen. Und da ist auch dann kein Wunder, dass Gauck als unterstützendes Zitat nicht auf eine Bibelstelle zurückgreifen konnte, sondern auf den Hindu Mahatma Gandhi. Das ist diese Ideologie letztlich der Selbstintronisierung, die wir hier auch bei Saul sehen. Ein verheißungsvoller Anfang, verhängnisvolle Entscheidungen. Und so treibt seine Karriere und sein Königtum dann im letzten Kapitel auf diesen verzweifelten Abgang zu. Das ist dann das dritte Kapitel, verzweifelter Abgang. Und Leute, das ist die Ironie der Geschichte. Das ist die teuflische Konsequenz. Sauls Kampf um Eigenmächtigkeit, weil er Gott gegenüber unabhängig sein will, treibt ihn am Ende immer tiefer in eine fatale Abhängigkeit hinein. Und die letzte Szene seines Lebens zeigt einen verzweifelten Abgang. Erneut bedrohen die Philister das Volk Israel. Jetzt gehen wir zu Kapitel 28. Inzwischen ist Samuel gestorben und es ist noch niemand an seine Stelle getreten. 1. Samuel 28. Einmal raschelt es so schön, Vers 3. Samuel aber war gestorben und ganz Israel hat ihm die Totenklage gehalten und ihn begraben in seiner Stadt Rama. Und Saul hatte die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter aus dem Land vertrieben. Das war richtig. Und jetzt die Drohung durch die Philister und in seiner Angst wendet Saul sich selbst an Gott. Schaut mal in Vers 5. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr und er befragte den Herrn. Aber der Herr antwortete ihm nicht. Wir hatten ja eben gesehen, dass Saul sich immer wieder bewusst dem Einfluss Gottes entzogen hatte. Und jetzt stellt Saul zu seinem Erschrecken fest, Gott nimmt das ernst. Gott redet nicht mehr zu ihm. Du wolltest dich entziehen? Dann schweige ich jetzt. Was soll er tun? Sonst war immer Samuel noch da gewesen. Der war zwar unbequem, aber er war doch eine Zuflucht. Da war ein sicherer Kanal zu Gott. Er ist gestorben. Und da versucht der König einen letzten verzweifelten Ausweg. Er nimmt seine Zuflucht zu einer Wahrsagerin, obwohl er die Wahrsager selber hatte vertreiben lassen und will jetzt wenigstens auf diesem okkulten Weg versuchen, mit Samuel in Kontakt zu treten. Dieser Bericht in Kapitel 28 ist rätselhaft und er ist der einzige seiner Art in der Bibel. Manche Fragen können wir nicht bis zum letzten lösen, etwa ob es sich bei dieser vermeintlichen Wahrsagerin um einen Scharlatan handelt oder wirklich um jemanden, der mit dem Teufel im Bunde ist. Erstaunlich ist aber, dass Sauls Leute wissen, wo sie die Frau finden. Vers 7. Da sprach Saul zu seinen Getreuen: Sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Und seine Männer sprachen: Siehe, in Endor ist eine Frau, die kann Tote beschwören. Und jetzt macht er sich zum Narren. Vers 8. Und Saul machte sich unkenntlich. Es kommt hier eine Maskerade gewissermaßen. Und zog andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm. Und sie kamen bei Nacht zu der Frau. Und Saul sprach: Wahrsage mir, weil du Geister beschwören kannst, und hole mir herauf, den ich dir nenne. Und die Frau fürchtet möglicherweise eine Falle. Sie erinnert sich ja daran, dass Saul die Okkultisten ausgewiesen hatte, und sagt in Vers 9: Siehe, du weißt doch selbst, was Saul getan hat, wie er die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter ausgerottet hat im Land. Warum willst du mir denn eine Falle stellen, dass ich getötet werde? Saul überschwor bei dem Herrn und sprach: So wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Da sprach die Frau: Wen soll ich dir denn heraufholen? Er sprach: Hol mir Samuel herauf. Und sie macht das dann. Und dann heißt es, als nun die Frau merkte, dass es um Samuel ging, schrie sie laut und sprach zu Saul: Warum hast du mich betrogen? Du bist Saul. Also sie versteht, was hier abgeht. Das ist keine der üblichen Sitzungen. Okkulte Aktionen können nie die Verstorbenen selbst heraufbringen. Darüber hat Satan keine Macht. Aber sie können möglicherweise okkulte Wesen erscheinen lassen, die sich als die Geister der Verstorbenen ausgeben. Das hätte die Frau verstanden. Aber diesmal ist es anders. Samuel erscheint wirklich, deswegen dieses entsetzte Schreien der Frau. Er lebt ja in der für uns noch unsichtbaren Welt, genauso wie Abraham und Mose und all die anderen. Und Gott lässt Samuel nochmal die Botschaft wiederholen, die schon bekannt war. Vers 16, Samuel sprach: Warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen ist und dein Feind geworden ist? Der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat, und hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und David deinem Nächsten gegeben, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen grimmigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast. Darum hat der Herr dir das jetzt getan. Und dann ganz präzise in Vers 19, dazu wird der Herr mit dir auch Israel in die Hände der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Hoffe der Herr, dass hier Israels in die Hände der Philister geben. Also Israel wird diesen Kampf verlieren und du und deine Söhne, ihr werdet morgen sterben. Und dann folgen zwei Kapitel über David, Kapitel 29 und Kapitel 30. Und dann schließlich in 1. Samuel 31 das unrühmliche Ende Sauls und seiner Söhne. Die Verse 1 bis 6. Die Philister aber kämpften gegen Israel und die Männer Israels flohen vor den Philistern. Und Vers 2, die waren hinter Saul und seinen Söhnen her. Sie erschlugen Jonathan und Abinadab und Malkischua, die Söhne Sauls. Und der Kampf tobte heftig um Saul und die Bogenschützen fanden ihn. Und er wurde schwer verwundet von den Schützen. Und dann sprach er zu seinem Waffenträger, dass der ihn töten soll. Vers 5, dann als nun sein Waffenträger sah, dass Saul tot, also der Waffenträger will ihn nicht töten. Dann nahm Saul das Schwert und stürzte sich selbst hinein. Als nun sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm. So starben Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger und alle seine Männer miteinander an diesem Tag. Das ist Ende. Wenn ihr etwa an die Zielgerade von Abraham denkt im Vergleich damit, von dem es heißt, er starb alt und lebenssatt. Und hier ist nur Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Als junger Hoffnungsträger war er vor circa 40 Jahren gestartet. Und jetzt, 1011 etwa, dieses Ende. Und Leute, noch am Ende bestätigt Saul, was die große Not und Schuld seines ganzen Lebens gewesen war. Noch im Tod. Diese tief eingefleischte Eigenmächtigkeit. Ja? Und damit wird Saul ein Spiegelbild des Eigenwillens, mit dem das Volk damals einen eigenen König durchgesetzt hat. Und er ist gewissermaßen das Spiegelbild dieser Haltung. Und noch einmal diese Ironie: Beim Versuch, sich selbst unabhängig von Gott zu machen, endet Saul als ein verkleideter Feigling im Hinterzimmer einer Wahrsagerin. Was ist das für eine Ironie? Er will selbstständig sein gegenüber Gott und er endet lächerlich im Hinterzimmer dieser Okkultistin. Und so wird er für uns alle eine starke Warnung. Und diese Warnung lautet: Verrenne dich nicht in deinen Eigenwillen gegen Gott. So wenig wir nach dem Sündenfall von einem völlig freien Willen des Menschen sprechen können, weil er eben dieser Homo incurvatus in se ipse ist, so sehr sehen wir jedoch zugleich, dass wir eine enorme Verantwortung haben. Wir sehen, wie ernst Gott unsere Entscheidungen nimmt, wie ernst Gott deine Entscheidungen nimmt. Er hatte dem Saul einen so guten Start ermöglicht, dieser verheißungsvolle Anfang. Und am Anfang hat es so gut ausgesehen. Darauf hätte Saul so gut aufbauen können. So hätte er weitermachen können. 2 Jahre hat es gedauert. Und dann kam immer mehr heraus, was in seinem Herzen war und wovon er sich nicht lösen wollte. Und daraus resultierten dann diese verheerenden Entscheidungen. Das ist das 2. Kapitel. Und immer wieder das gleiche Muster. Und das Muster heißt: Ich behalte mir selbst das letzte Wort vor. Ich rechne schon mit Gottes Hilfe. Ich rufe den Samuel. Ich bitte Gott um Unterstützung. Aber wenn es dann zum Treffen kommt, das letzte Wort behalte ich mir selbst vor. Und Saul zieht diesen Weg durch. Saul zieht diesen Weg so lange durch, bis Gott ihn schließlich in Ruhe lässt. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn Gott dich in Ruhe lässt. Und als er es merkt, ist es zu spät. Und dann macht er die furchtbare Entdeckung, dass Gott schweigt. Und anstatt sich jetzt endlich vor Gott zu demütigen und anstatt jetzt endlich um sein Erbarmen zu flehen, entscheidet er sich wieder gegen Gott und stürzt sich in diesen verzweifelten Abgang, der im Selbstmord endet. Und dieses traurige Beispiel von Saul zeigt uns, ja, Gottes Souveränität macht die menschliche Verantwortung nicht zunichte, macht sie nicht unwichtig. Wir können uns unserer Verantwortung nicht entziehen. Und deshalb ruft der Herr uns immer wieder aus unserer tödlichen Selbstumkreisung heraus hin zu sich. Vielleicht ruft er dich auch durch dieses gemeinsame Studium im Wort Gottes an diesem Wochenende. Er hat den Saul lange gerufen. Und selbst nachdem der König gescheitert war, hätte er persönlich immer noch umkehren können. So wie der Verbrecher am Kreuz. Davids Beispiel war ein beständiger Ruf Gottes an Saul. Und Saul hat auch diesen Ruf konsequent überhört. Er hat alles getan, um ihn zum Verstummen zu bringen. Welcher Trost liegt für uns darin, dass der Herr versprochen hat, für die, die zu ihm gehören, in Philipper 1, Vers 6, der in euch begonnen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Und wir wissen jetzt noch einmal mehr, wie glücklich wir über diese Verheißung sein dürfen. Aber auf dem Weg dahin können wir viel Segen kaputt machen. Und in einzelnen Weichenstellungen deines Lebens kannst du viel Segen kaputt machen. Kannst du dir und anderen viel Herzeleid zufügen. Und deswegen lasst uns immer wieder beten: Herr, bewahre mich vor meinem Eigenwillen. Herr, bewahre mich vor mir selbst. Und so schließt sich der Kreis zu unserem Anfangsbeispiel mit Joshua Bell. Nicht nur Bibeltexte kann man übersehen, überhören. Noch schlimmer ist es, wenn wir den überhören, der dadurch zu uns redet. Und auch dafür ist das Experiment der Washington Post ein gutes Beispiel. Wie der Geiger dort in der U-Bahn-Station ist Gott mit seinem Evangelium immer da und ruft und ruft und ruft. Und Gott will, dass du nicht nur so im Vorbeigehen deines Lebens immer mal wieder ein paar Münzen in seinen Kasten wirfst und ansonsten dein eigenmächtiges Leben weiterführst, sondern Gott will, dass du stille vor ihm wirst, dass du deine Schuld ihm aufrichtig bekennst Und dass du dann immer wieder neu, auch wenn es noch so schief gelaufen ist, aber dass du durch deine Vergebung immer wieder neu den Weg weitergehen kannst. Amen. Und jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt das Gebet.
Das kommt ein Lied.
Erst ein Lied und dann das Gebet. Prima. Also, wir singen.
Hat jemand einen Vorschlag?